Ihr hört Folge 10. Heute haben wir Richard Hausmann zu Gast. Er ist Enthusiast für Uraltkäfer und Spezialist für KDF-Wagen.
Wie es sich anfühlt, 11.000 Kilometer im Standard-Brezelkäfer zu fahren, wofür er originale Bakelit-Lichtschalter sammelte und wie er an einen KDF-Käfer kam, der in Litauen als Werbeträger auf einem Werkstattdach stand. All das erfahrt ihr jetzt.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Tag, Helge.
Moin, Georg.
Hallo, ihr da draußen.
Hallo, Richard.
Ja, hallo, Helge und hallo, Georg. Es ist nett, bei euch zu sein in Vintage Wolfsburg.
Schön, dich hier zu haben, Richard. Ganz kurz erstmal am Anfang eine kleine Vorstellung von Richard. Richard Hausmann ist 65 Jahre alt. Studierter und promovierter Physiker, Familienvater und vor allen Dingen ganz großer Uraltkäfer-Fan. Also Fan von Käfern, die vor Baujahr, bei Richard tatsächlich vor Baujahr 53 gebaut wurden. Manche oder relativ viele, denke ich, werden ihn durch die spektakuläre Vintage Volkswagen Challenge kennen, die er 2009 durchgeführt hat. Da ist er mit Freunden und Bekannten mit 5 Käfern von Erlangen nach Peking gefahren, aber nicht mit irgendwelchen Käfern, sondern mit Brezel- und Ovali-Käfern. Da kommen wir aber später auch noch zu. Und er hat ein wunderschönes Privatmuseum in einer Halle, die einer VW-Werkstatt der 50er Jahre nachempfunden ist. Und veranstaltet unregelmäßig KDF-Only-Treffen. KDF sind so die ältesten Käfer, die es gibt. Kommen wir aber auch später nochmal zu. Jetzt wollen wir erstmal von Richard wissen, wie hat dich der Käfervirus gepackt?
Ja, also bei mir war das ein bisschen unkonventionell in dem Sinne, dass ich also keine nicht aus einer Familie komme, die VW Käfer gefahren sind. Ich saß also nie irgendwo hinten in diesem Hutablage und so weiter. Mhm. Aber ich hatte mir damals, wie ich 17,5 war, hatte mich doch in die VW Käfer Form verguckt und hatte dann auch irgendwie vom Budget her nicht mehr Geld, um mir ein anderes Auto zu leisten. So, die waren so für 1.000 D-Mark. Das war immer so ein Schülerjob im Sommer für einen Monat zu haben. Und ja, tatsächlich hatte ich dann wirklich schon ein halbes Jahr, bevor ich dann letztlich 18 wurde, so einen hellblauen VW Käfer vom Baujahr 1966. Und mit dem hat es begonnen.
Du hast aber gesagt, du hättest eine frühkindliche Prägung gehabt mit diesem emaillierten Teller.
Ja, das ist natürlich die andere Story. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich diesen ja doch in der Szene bekannten Email Käferteller hatte als Kind, mein Bruder auch, den ich immer noch habe, den Teller. Wir mussten ja immer als Kinder aufessen. Und wenn die Suppe dann weg war, dann kam der Käfer. Das war eigentlich ein Hebmüller, das wusste ich natürlich damals überhaupt noch nicht. Das prägt dann wahrscheinlich irgendwo auf die Form hin. Und ich glaube, das ist bei mir schon passiert, ja.
Also okay. Unten auf dem Teller war der Käfer drauf, ne? Und man musste erst den ganzen Milchreis aufessen, damit man das ganze Auto sehen konnte. Das war die Motivation der Eltern, ne?
Genau.
So hat man das den Leuten schmackhaft gemacht, den Kindern schmackhaft gemacht.
Ja. Und damals war aber, ich meine 1978, also wie du gesagt hast, kurz vor deinem Führerschein, hast du den gekauften Käfer, der war ein 66er, 12 Jahre alt, das war einfach nur ein Verbrauchtwagen im Endeffekt. Du hattest dann 1980 einen Unfall mit dem, hoffentlich nichts Schlimmes.
Naja, es war schon ein kräftiger Unfall. Also der Käfer war dann etwas verbogen und wurde dann auch verschrottet. Wir waren auch, meine jetzige Frau und damals Freundin, die waren auch etwas verletzt. Aber es ging alles einigermaßen gut aus. Natürlich ein Blödsinnsunfall, auffahren, das Auto, weil mein Mann schon was gesucht hat und so weiter. Das übliche Nonsens als Anfänger. Dann musste ich mich zwangsweise umgucken. Erstmal wollte ich gar kein Auto mehr, weil mich das natürlich der Umfang natürlich genervt hat. Und im Studium hat man es auch nicht unbedingt so dauernd ein Auto gebraucht. Aber dann habe ich einen netten 73er, auch gebraucht Auto sozusagen gefunden, auch wieder für dieses ähnliche Budget. Und der hat mich dann durch die meiste Zeit durchs Studium gebracht.
dann nachhaltig wieder für dich gewesen? Oder nachhaltig insofern, dass du da viel mit angestellt hast und viel erlebt hast, war dann dein 58er Faltdachkäfer, den du 1983 gekauft hast?
Ja, also mir haben schon damals eigentlich nur die VW Käfer gefallen mit den schrägen Scheinwerfern, also vor 66 sozusagen, 67. Ja. Dieser 73er, der war nett, der hatte halt immer wieder seine Probleme, da musste man im Winter ein Loch in den Boden bohren, weil das Wasser drin stand zum Ablaufen, nicht, und solche Späßchen, dann rutscht man aus, weil es gefroren war, am Parkplatz vom Studentenwohnheim, also all die üblichen Sachen halt, ganz zu schweigen vom Abkratzen im Winter und der Heizung oder nicht existierenden Heizung oder funktionierenden Heizung. Aber trotzdem, ich suchte immer die alten Käfer. Und ich habe mir damals schon, ja, da gab es dann das erste VW-Uralt-Treffen. Da gab es so umsonst so Zeitschriften bei VW und da wurde das auch mal behandelt. Habe die Bilder ausgeschnitten, habe in meinem Studentenbude dann die Fotos von dem alten Hebmüller und Brezelkäfer aufgehängt und so weiter und so fort. Und habe immer geguckt, im Markt habe ich oft gelesen und diese Sachen. Und ja, und dann habe ich aus ja, fast schon Zufall so ein 300 D-Mark Auto, ja, wie du sagst, Baujahr 58 und Modelljahr 58, mit Fallschiebedach. Und das war natürlich toll für mich. Und den habe ich dann ja zusammen mit meinem Vater doch komplett eigenhändig renoviert, inklusive Lackieren.
Oh. Wie war das denn? Hattest du damals, weil du gesagt hast, du hast von dem Uralt, also das war ja wahrscheinlich Bad Camberg 1979,
genau.
Hattest du irgendwelche Freunde, die auch käferinfiziert waren, oder war das alles so eigenständig?
Nee, ich hatte einen, der hatte auch so ein, ich glaube, ein 60er, auch mit Fallschiebedach in Schwarz. Und der hat mir immer gut gefallen. Gerade das Fallschiebedach war einfach herrlich im Sommer. Mit dem habe ich viel unternommen, ja, genau. Und da hat sich das auch so gehalten, ich sage jetzt mal, in der Zeit, wo ich eben nicht so einen alten gehabt hatte. Und der hat den Infekt sozusagen am Leben gehalten.
Ja. Okay. Mit dem Auto war es ja viel unterwegs, war es im Urlaub in Italien, es war euer Hochzeitsauto.
Genau.
Aber dann ist dir bewusst geworden, dass du, was sich ja heute mittlerweile geändert hat, mit einem 58er Rechteckkäfer eigentlich komplett ausgeschlossen bist von diesen ganzen Uraltveranstaltungen.
Ja, genau. Das war der große Frust irgendwie. Ich erinnere mich noch ganz genau, da bin ich mit meiner Frau dann schon, ja, Ende der 70er Jahre, Ende der 80er Jahre dann mal zu nach Bad Camberg gefahren. Da durfte man nicht rein und so. Und das hat natürlich genervt bis zum wenig mehr. Dann habe ich auch tatsächlich einen Ovali gefunden in Regensburg. Da habe ich ja studiert. Der stand dann einfach noch, das war damals ganz andere Zeit natürlich wie heute, der stand dann irgendwie so bei so einem kleinen Schrauber da in der Ecke, war inseriert irgendwo, glaube in der lokalen Zeitung auch, also nicht irgendwie im Markt. Und ja, da haben wir gedacht, ey, das ist doch ein Auto, das kann man doch einigermaßen noch, mit dem kommt man rein in die Treffen und vor allem kommt man auch in die Breslau-Fenstervereinigung, nicht? Weil man muss ja so ein bisschen, zumindest offiziell, was nachweisen. Genau, und das habe ich dann gemacht und ja, der fuhr auch noch, also es war ein Auto, wo man heute sagen, mein Gottes Willen, das ist ja ein super Zustand. Vor allem, wenn man sich überlegt, was ich dann später noch, welche Zustände ich da noch restauriert habe oder restaurieren haben lassen, ne? War das ein tolles Auto, genau. Und mit dem bin ich dann auch von Regensburg noch zu mir nach Hause gefahren, zu meinen Eltern und so weiter. Aber ich hatte damals da nicht die Zeit und auch nicht, sagen wir mal, die finanziellen Mittel, dann zwei Autos parallel zu haben. Haben dann abgestellt im Bauernhof meiner Freundin, also bei den Eltern meiner Freundin. Die hatten so eine Scheune, da stand er dann auch so halb offen noch, schöne Bilder gemacht auch noch. Aber irgendwann hat dann der Schwager, also den Bauernhof übernommen hat von Annas Vater, hat er dann gemeint, ja, der muss jetzt weg. Und dann, ich hatte auch keine Garage und so, und dann haben wir dann tatsächlich verschrottet. Das glaubst du nicht, ne?
Wahnsinn, das glaubt man gar nicht, ne?
Ja, genau.
Also, das war damals einfach nur ein altes Auto, es war nichts
Besonderes. Ja. Nein, wir haben Motor ausgebaut und auch wieder verwendet im 58er und so weiter. Also wir haben schon vieles benutzt, die Sitze auch raus und so weiter, aber im Prinzip der Rest wurde dann irgendwann mal abgeholt. Ich war da gar nicht dabei, muss ich ehrlich gestehen. Das habe ich nicht übers Herz gebracht, da dabei zu sein.
Das kann ich verstehen. Mhm. Richtig angefangen hat deine Leidenschaft für die, oder das, ich sage jetzt mal, das bisschen ernsthaftere Sammeln 2001 mit der pastellgrünen Brezel.
Ja, genau. Und das war halt so, ich war in den, ich sag mal, 80er Jahren oder Ende 80 bin ich bei Siemens, habe ich bei Siemens begonnen, als Physiker zu arbeiten. Und das wurde dann doch relativ intensiv, weil irgendwo sich da so eine Art Karriere entwickelte, nicht? Und hatte relativ wenig Zeit in den 90er Jahren dann, mich so um den 58er zu kümmern. Der war zwar da, wir fuhren auch mal nach Italien und so weiter und solche Späßchen. Aber man hatte dann auch ein normales Auto, man hatte nur eine Garage, hatte dann auch Kinder, musste die anschnallen eigentlich und so weiter. Also alles diese Themen. Und ja, und dann habe ich mich wirklich schweren Herzens dann letztendlich entschieden, bevor er dann sozusagen degeneriert, dieser 58er, den zu verkaufen. Mhm. Das war, glaube ich, so Ende der 90er, also 2000 ungefähr rum.
Genau.
Aber ich war dann irgendwie on Turkey irgendwie. Also mir fehlte was, ja. Und dann weiß ich noch genau, solche Themen bleiben mir dann hängen. Ich war in Berlin am Flughafen Tempelhof, den alten noch, nicht? Ja. Der flog die Lufthansa noch hin und kaufte mir die Markt, die Zeitschrift. Und da stand dann dieser Käfer drin. Mhm. Und zwar vom Volkswagen Hädler in Hof, also Hof für alle Nicht-Bayern, ist in Bayern ganz oben. Ja. Genau, und der hat mich wirklich gereizt. Der war auch nicht so günstig, sag ich mal. 25.000 D-Mark für so ein Brezel mit Schiebedach.
Das war schon richtig Geld.
Ja. Das war eigentlich damals auch schon Geld.
Ja.
Aber ich bin da heimgeflogen, meine Frau mehr oder weniger eingepackt, dann sind wir sofort nach Hof gefahren. Und da stand das Auto und der ist ungeschweißt. Und stand vorher 30 Jahre bei dem VW-Händler in der Ausstellung. Schiebedach original, Sitze original, sogar die Koffer noch hinten drin, die drei. Also es war so ein Auto, wo ich sagen musste, ey, das kann man auch für das Geld kaufen. Und damals hatte ich auch schon ein bisschen was übrig. Und dann haben wir den gekauft. Und der hat uns so viel Freude gemacht. Dann letztendlich.
Ganz kurz. Ja, das war was für die Brezel? Das war Pastell, also Pastellgrün ist klar. Welches Baujahr war das?
Baujahr 51.
Wow, schön. Eine Räumerklappe?
Also Räumerklappe, genau.
Ja,
richtig.
Ja.
Wow. Hat eigentlich alles gehabt, wenn man sich sozusagen beim Brezel so vorstellt. Ja, also zumindest am ersten Schritt, wenn man noch nicht in die 40er Jahre gehen wollte. Export, also Sitze. Top, Himmel, Original, also Motor und alle Matching Numbers.
Ja,
und nur außen einmal, glaube ich, drüber gespritzt, außen nur. Und ansonsten alles Original.
Oh,
mit Radio und ja. Also war wirklich sehr schön. Und mit dem haben wir dann auch wirklich viel Spaß gehabt. Ja. Rumgefahren, fuhr einwandfrei, keine Probleme. Nicht? Und Spaß gemacht. Aber damit ging es los. Was ich damals noch nicht wusste.
Wie kam es denn dazu, dass wann wusstest du denn, ich brauche noch das und ich brauche noch das? Also du hast ja dann in den folgenden Jahren relativ gut eingekauft, nicht alles hast du noch. Du hast eine 52er Brezel Cabrio gekauft, ich glaube, das war auch mit auf der Reise von Erlangen nach Peking.
Ja.
Du hast einen dunkelblauen 48er Export geholt, ich glaube, das war das Auto, wo wir uns in Hückeswagen kennengelernt haben, oder? Das hattest du dabei?
Ja, genau.
Muss ich auch mal, ich glaube, das erzähle ich mal schnell. Hückeswagen war 100.000er-Treffen. Die Gute Fahrt hat das damals mitgesponsert. Und ich war dort und sollte einen Artikel für VW Speed und für Gute Fahrt schreiben. Und natürlich für VW Speed anders aufbereitet als für Gute Fahrt. Und für Gute Fahrt wollte ich irgendwie 4, 5, 6 Autos rauspicken und mich mit den Besitzern unterhalten. Und Da ist natürlich mir diese blaue Brezel aufgefallen, weil eben sehr selten, meistens sieht man Brezel in schwarz, grau oder eben pastellgrün. Und da standen zwei Leute dabei und dann bin ich hin und habe gesagt, hey, wem gehört denn, gehört dir die Brezel? Und dann meinte der Mensch, nee, ihm, und zeigt auf Richard. Und ich so, hi, ich bin der Georg. Und er so, ja, ich bin der Richard. So, ja, ich bin von der guten Fahrt, bla bla bla. Hab das so erzählt, hab gesagt, was ich vorhab, Interview, Kleines geführt. Und dann habe ich gemeint, so, jetzt brauche ich noch deinen Namen. Und er so, ja, Richard Hausmann. Und ich so, wo kommst du her? Ja, aus Erlangen eigentlich, aber jetzt gerade aus Peking. Und ich so, oh, was machst du denn in Peking? Ja, ich bin da CEO von Siemens. Und mir ist so die Klappe runtergefallen. Und dann habe ich später gegoogelt und geguckt, so Spiegel Online-Interview mit Dr. Richard Hausmann. Und dann habe ich Richard angeschrieben, habe gesagt, hey Richard, tut mir leid, dass ich dich so einfach sofort geduzt habe. Und das fand ich so cool von dir. Und das zeichnet einfach unsere Szene aus. Richard hat dann zurückgeschrieben, du, alles gut, wir sind alles Enthusiasten. Ja. Und in der Szene spricht man sich mit du an, ja. Passt. Und ja, so haben wir uns kennengelernt und es fand ich sehr, sehr entspannt mit dir, muss ich sagen. Aber egal, zurück. Du hast ein bisschen bis auf Einkaufstour gegangen, hast dann 2006 einen 49er Standardbrezel gekauft. Und wann hast du denn gemerkt, dass du was hat dich angetrieben, immer mehr zu kaufen? Sagen wir es mal so.
Also es war nicht das mehr kaufen, also ich hatte immer, also gut, der zweite war ja dieser Cabrio, dieses Cabrio, und Cabrio hatte ich gedacht, das würde ganz gut dazu passen. Mhm. hat auch wirklich Spaß gemacht, wie du sagtest, mit dem sind wir auch, also nicht ich selber, aber andere habe ich denen das Auto gegeben für die Fahrt nach China. Mhm. Aber vielleicht also der Virus, wo ich dann merkte, oh, oder auch meine Frau merkte, oh, der hat was, ein Virus. das war so wie dann dieser blaue, also den du so schön beschrieben hast, der blaue 48 ja. Gebaut, 49 okay. Modelljahr, wenn du so willst, ja, auf mich zukam. Und da habe ich aber schon bewusst nach einem mit kleinen Tank sozusagen, also Vorbaujahr Mitte 49, gesucht. Mhm. Und das Auto ist eigentlich nach wie vor, trotz aller KDF-Wagen und so weiter, mein Lieblingswagen, Lieblings-VW, weil der sowas von original ist und auch absolut ungeschweißt ist. Und die Historie komplett vorhanden ist, ja, inklusive Kaufvertrag von Raffai in Hamburg, Originalfoto des Erstbesitzers, die originalen Nummerntäfelchen auch, also die Besatzungskennzeichen noch dabei gewesen sind, und der nur 3 Jahre angemeldet war.
Oh, Wahnsinn.
Also von 48 bis 51.
Und die Flut überlebt hat.
Und das die Flut überlebt hat, genau. Der Motor hatte dann aber schon etwas Korrosion. Aber das ist immer noch der originale Motor, der wurde also überholt. Und die Sitze waren Gott sei Dank ausgebaut. Und die sind auch noch original. Also es ist einfach so ein originales Auto. Und dann habe ich das Auto über einen französischen Käferfreund sozusagen, hat mir gesagt, da steht ein 48er, was heißt der steht, er ist komplett zerlegt, aber der steht bei Peter Lindner in Dänemark. Und ich glaube, der ist eventuell zu kaufen.
Ich würde mal ganz gerne kurz reingreifen, weil wir haben ja kein Bild. Wenn man mich sehen würde, ich muss die ganze Zeit lächeln. Und ich würde ganz gerne mal, wenn es okay ist für euch, ein paar Sachen kurz mal erklären. Denn wir sprechen über Brezelkäfer. Ne? Brezelkäfer, die Autos mit geteilter Heckscheibe. Klar, kennt wahrscheinlich jeder Käferfahrer. Was vielleicht nicht jeder Käferfahrer weiß, ist, diese Autos gab es immer bis 53, 52, 53. Also es gab noch ein Zwittermodell 53. Diese Autos in den Baujahren, Modelljahren 50, 51, 52 und 53, das sind die Autos, die gibt's aus Brezelkäfer-Sicht relativ häufig, muss man mal sagen. Das sind die Brezeln, die sieht man immer mal. Richtig selten wird's bei Autos vor 49, das sind wirklich schon sehr seltene Autos. Und alles vor 49, 48, 47, worüber wir hier gerade sprechen, ist wirklich extrem selten. Und auch nochmal vielleicht ein kleiner Einwurf. Wir sprachen über ein Brezel Cabrio. Das fand ich früher immer, als ich angefangen habe, mit dem ganzen Thema so ein bisschen witzig. Weil Brezelkäfer ist ja klar, hat ein Brezelfenster. Ein Cabrio hat natürlich kein Brezelfenster. Ist aber eben halt das Cabriolet, was ein Brezelfenster hätte, wenn es eine Limousine wäre. Also ihr versteht, was ich meine. Diese Autos sind extrem selten. Die Brezel-Cabrios, wir sprechen vielleicht auch nachher nochmal über Hebmüller-Cabrios. Ihr wisst, wie selten Hebmüller-Cabrios sind. Kurioserweise, ich glaube, es ist immer noch so, ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher, aber es war einige Jahre lang so, dass wir weniger Käfer-Karmann-Cabriolets hatten, also Cabrios mit vier Sitzen, wie man sich ein Käfer-Cabrio vorstellt. Davon gab es weniger als Hebmüller-Cabrios. Also ein Brezel-Cabrio ist wirklich was sehr, sehr Besonderes. Das wollte ich nur mal ganz kurz mal einschmeißen hier, damit unsere Hörer mal wissen, worüber wir eigentlich gerade sprechen, weil wir gerade immer in der Zeit noch weiter zurückgehen und immer seltener werden hier gerade.
Ja. Genau, und das ist eben diese, also ich habe den Virus so erlebt oder gespürt, und ich muss ehrlich sagen, den habe ich immer noch. Ich wollte immer frühere Käfer haben. Ja. Immer noch früher.
Klar.
Und ich wollte aber auch die ich hatte, ungern verkaufen. Also gerade die so schöne Historien hatten, ja, wie dieser blaue oder der erste Brezelkäfer vom Baujahr 51. Und so hat sich halt die Sammlung so angehäuft.
Ja, Wahnsinn.
Und dann war es so, dass ich natürlich Garagen anmieten musste und so weiter und so fort. Und das Ganze war dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch, ich würde mal sagen, hat dem nicht mehr entsprochen, wie schön die Autos sind, aber wie die da drin standen, so nach dem Motto, man muss sie eben an der Stoßstange rausziehen, damit man die Tür aufmachen kann, ja. Also das war dann etwas zu eng alles. Aber so hat sich das entwickelt. Aber der Virus, der ist da, immer älter, und jetzt ist im Moment mein ältester Käfer, ja, Baujahr 1943, also ein, wie vorher schon erwähnt, ein KDF, Kraft durch Freudewagen, oder haben mehrere gehabt davon, aber 43, und es gibt eben auch noch ein paar in der Welt von Baujahr 42, und es gibt auch einen noch von 41, und es gibt dann natürlich noch diese Prototypen und 39er, aber ich gehe eigentlich nur auf die Autos ein, ich will eigentlich nur die Autos in meiner Sammlung haben im Moment, die aus der Wolfsburg-Fabrik kommen, und das hat ja 1941 gestartet.
2009, du sammelst ja nicht nur, du benutzt ja auch. Das finde ich das Tolle. 2009 bist du mit Freunden aufgebrochen zur Vintage Volkswagen Challenge von Erlangen nach Peking. Ich glaube, da kannst du erstmal erklären, warum Erlangen, warum Peking. Ich glaube, Peking hat sich schon erschlossen daraus, was wir schon eben besprochen hatten. Du hast bei Siemens gearbeitet. Aber warum Erlangen und wie lange ging's?
Ja. Ja, ich bin von 2004 bis 2010 mit der ganzen Familie, also meinen beiden Söhnen und meiner Frau, in China gewesen und habe dort die Firma Siemens geleitet. Also alle Gebiete von Siemens sozusagen, als der Repräsentant von Siemens in China. Und ich flog so oft zwischen München und Peking hin und her, und vor allem die Tagesflüge, also praktisch zurück von Peking nach Deutschland. Wenn das Wetter mitspielte, dann konnte man wunderbar runtergucken und sah diese endlosen Gegenden. Und ich dachte mir immer, man fliegt da in 8-9 Stunden hin und her, aber man hat kein Gefühl mehr, was das für eine Entfernung ist. Und dann habe ich ein Buch gefunden, da gab es ein paar Reporter vom Stern, glaube ich, oder ein Reporter vom Stern in Peking, der ist dann mit so alten Seitenwagenmaschinen, die von den Chinesen, von den Russen übernommen worden sind. Die Russen haben sie aus Deutschland von der BMW-Fertigung übernommen. Ja. Sind die mit diesen Teilen von Peking nach Berlin gefahren.
Ural, Djepa heißt die Dinger, ne? Genau.
Ja. Genau. Und haben dann auch ein Buch veröffentlicht. Das habe ich natürlich aufgefressen, sozusagen, dieses Buch. Und da entstand der Gedanke bei mir und auch bei einem Freund von mir, dem Heinrich Kraus, der den blauen Käfer übrigens wieder zusammengebaut hat. Den hatte ich nämlich damals in Teilen gekauft, also war komplett. Der Gedanke kam hoch, wenn man das schon mit Autos macht, dann doch gleich mit alten VW-Käfern. Und dann war die Spezifikation sozusagen, es sollte Standardkäfer sein wegen Seilzugbremsen. Die sind sicherer, also in Anführungszeichen, wenn es mal ausfallen, als die die hydraulischen. Und genau, und dann haben wir 10 Fahrer, also 10 Fahrer plus Beifahrer, inklusive Beifahrer gefunden, und dann wurde das Ganze unterstützt ein bisschen, wie ich das mit dem CEO von VW China besprochen hatte. Der wohnte ein paar Häuser neben mir. und da entstand dann wirklich der Gedanke und auch so ein bisschen die Unterstützung. Und dann haben wir uns überlegt, das im Jahr 2009 zu machen. Nämlich von Erlangen nach Peking zu fahren. Und genau, das haben wir dann auch durchgezogen.
Erlangen deshalb, weil du da wohnst.
Da habe ich. Da hatte ich mein Haus sozusagen in Deutschland. Das haben wir nie aufgegeben. Das ist immer wichtig, wenn man mit Firmen ins Ausland geht. Für mich zumindest war es wichtig, dass man so eine Art Heimat in Anführungszeichen hat. Wir waren doch 6 Jahre in China, und aber trotzdem hat man dann einfach noch ein Zuhause. Genau.
Also nochmal kurz zusammengefasst: mit 10 Leuten, mit 5 Autos von Erlangen nach Peking. Durch Russland. Also auf Achse, Leute, ne?
Ja.
Das sind wie viele Kilometer? Das haben wir doch gerade gesagt, ne?
Ja, genau. Aber da, also ich meine, also es waren insgesamt circa 11.000 Kilometer.
und wir haben mit Original Brezelkäfern, so 24, 25 PS.
Original Brezelkäfer, 24,5 PS.
Und original Reifen, Fahrwerk, alles original.
Nein, also okay. Die Firma Fredelstein hat uns dann noch Reifen spendiert.
Also die Sprint-Klassik Gürtelreifen wahrscheinlich,
oder? Ja, Gürtelreifen. Also es waren dann nicht die schmalen Dinger.
Okay.
Die waren auch gute Reifen, muss ich sagen. Aber ansonsten alles original. Also Wahnsinn. Die 30 oder 25 PS.
Ja. Also
es musste dann einer noch wirklich aus der Spezifikation rausfallen, weil wir mussten dann kurzfristig auf das Cabrio noch umsteigen. Und das war natürlich ein Export, also das war kein Standard. Der hatte auch schon die hydraulischen Bremsen.
Ja.
Aber der hat sich auch gut gemacht, vor allem in der Wüste Gobi, wie er offen fahren konnte, da war es okay.
In der Wüste Gobi offen fahren. Liebe Leute, ja, liebe Hörer, also stellt euch das bitte mal bildlich vor, was das für ein Abenteuer ist, was da gemacht worden ist.
Aber es ging sehr gut. Also wir hatten, es verblüfft, wirklich verblüffend, wir hatten auf der ganzen Fahrt mit den 5 Käfern plus 2 Fahrzeugen, die uns VW zur Verfügung gestellt hatte, einen Tiguan damals für so ein Fototeam, das wir da dabei hatten, oder Filmteam, und einen T5 damals Bus für Ersatzteile.
Ja.
Unsere Ersatzteile. Die Autos haben wir dann nachher wieder zurückgegeben. Übrigens hat Volkswagen auch freundlicherweise den Rücktransport der Autos aus Peking übernommen.
Das ist nett.
Also im Endeffekt, was ich eigentlich damit erreicht habe, ich bin von Erlangen, in mein Büro gefahren, nämlich nach Peking. Konnte es aber nicht von der Steuer absetzen.
Verstehe ich nicht. Das wäre mir ein Prozess wert gewesen.
Ja, genau, richtig. Und wir hatten nur, ich sage und schreibe, von den ganzen Autos nur 2-mal einen platten Reifen.
Und das sind keine Autobahnen, auf denen ihr da gefahren seid, ne? Muss man ja mal sagen. In China, in Russland.
In China schon.
Okay.
Also in China war das, also von der Mongolei, an der Grenze von der Mongolei nach China, ging es sozusagen von Wüstenpiste zur Autobahn fast so qualitativ wie in Deutschland.
Ja, verrückt. Ne? Also China ist ja wirklich weit. Ne? Aber Russland ist
ja
immer ein bisschen anders. Ne?
Nee, also in Russland war es auch nicht so, dass es nur Piste war, sondern das Problem in Russland war eher, wir fuhren ja immer an der transsibirischen Eisenbahn entlang praktisch. Mhm. Ne? Und die Straße wurde ausgebaut, aber war noch nicht fertig. Das heißt, man hatte dann Phasen, wo nur Schlaglöcher waren, und zwar Riesenschlaglöcher. Also,
Schande.
Ja, weil man eben noch erstmal geschottert hatte und dann nicht so schnell geteert, und dann waren noch Löcher drin und so weiter. Schön. Also das war eher diese Baustellensituation im Großen und Ganzen. Ansonsten waren die Straßen eigentlich soweit okay.
Ja.
Man musste aufpassen bei so Sachen, da wurde man auch vorgewarnt. Wenn mal so ein Regenschauer war und da war Wasser auf der Straße, manchmal fehlten halt die Kanaldeckel und solche Späßchen in der Stadt oft. Ja. Da musste man etwas vorsichtig sein, in den Städten in Sibirien. Ja. Ja. Aber ansonsten war die Fahrt eigentlich insofern gut. Dann am Baikalsee, also in Irkutsk, genauer gesagt, da ist mir dann der hintere Federstab gebrochen an meinem 49er Käfer. Das war insofern ein Problem, weil wir trotz einer einen vollen T5 mit Ersatzteilen dieses nicht dabei hatten, was eigentlich ein Riesenfehler war, aber das kam irgendwie durch die Hektik vor der Abfahrt. Und dann brachte er, ich fuhr durch Irkutsk, wir fuhren zum VW-Dealer in Irkutsk, weil wir hatten von VW in Moskau, in Novosibirsk und in Irkutsk Adressen gekriegt, dass man hinfahren kann, um mal die Autos zu überprüfen.
Okay.
War echt nett. Also Volkswagen hat da wirklich echt gut mitgemacht. Und ich fuhr da gerade zu diesem VW-Händler hin und dann macht es einen Schlag. Und ich dachte mir, ey, ist mir jetzt der Motor hinten rausgefallen oder was ist da los gewesen? Dann hing der Käfer so komisch rum und dann ist die hintere Federstab gebrochen. Da bin ich gerade noch hingekommen. Ja, und dann hatten wir erstmal noch das Riesenglück, dass wir den angeblich besten Schweißer von Sibirien dort hatten. Nach Aussage des VW-Händlers. Oh, wir hatten also das Teil ausgebaut, ja, und dann hat er das geschweißte, Helge, ich glaube, du weißt schon, was jetzt kommt. Er hat es geschweißt, er hat es abgeschliffen, lackiert, der sah aus wie ein neuer Drehstab.
Ja, das funktionierte technisch.
Eingebaut.
Kann ja nicht funktionieren, ja.
Hebebühne runtergefahren, auf das Rad gestellt und dann
bang. Knack, klar.
Also ging nicht. Naja, und dann hat uns der Heinrich Kraus, mit dem ich eigentlich die Ursprungsidee hatte, der fuhr nicht mit, hatte aber alle Visas und so weiter sich schon ausstellen lassen. Der fuhr dann kurzfristig nicht mit. Aber dann habe ich den angerufen, nachdem ich auch schon über den Björn Schewe versucht habe, der hat auch welche weggeschickt, also hat aber in Moskau dann, wurden die irgendjemand zum Flug Handgepäck dazugegeben und die kamen nicht durch die Kontrolle durch, dann waren die verschollen. Aber der Heinrich hat sich dann überreden lassen, sozusagen von Erlangen, also praktisch von München nach Paris, über Moskau nach Irkutsk zu fliegen, mit zwei Stäben.
Im Handgepäck? Oder also irgendwie
im Gepäck, okay. Im aufgegebenen Gepäck. Und dann habe ich ihn in Irkutsk am Flughafen abgeholt, haben wir den eingebaut, der war in 0,6 drin und sind dann wirklich weitergefahren. Wobei mein Käfer, also die Kollegen waren schon etwas weiter, die waren im südlichen Teil des Baikalsees schon und wir hatten dann den Käfer noch repariert und dann nachgefahren. Dann kriege ich einen Anruf, also Handys gab es da mal schon. Und die funktionierten auch auf der ganzen Strecke, auch in der Wüste Gobi. Dann ruft mich an und sagt, wir haben jetzt das gleiche Problem am Käfercabrio. Also noch ein Bruch vom hinteren Drehstab. Zum Glück hat man zwei dabei. Ne?
Ja.
Und diese Reparatur haben wir dann am Rande der Straße gemacht.
Ach, cool.
Und ich glaube, Helge, du weißt auch, wie manchmal schwierig es ist, den Reststumpf von so einem Drehstab.
Im Zweifelsfall muss man die andere Seite ausbauen und dann durchschlagen. Ne?
Korrekt, genau das haben wir auch gemacht am Rande der Straße.
Ach du Schande.
Aber das hat dann funktioniert. Ja. Aber das war eigentlich das einzig größere Thema auf der Strecke. Neben den Grenzübertritten, das war immer so ein Thema. Also man weiß eigentlich gar nicht zu schätzen, wenn man nicht außerhalb der EU fährt, selber fährt mit dem Auto, also über Grenzen, was Grenzen bedeuten können. Da sind wir etwas verwöhnt von der fehlenden Grenzkontrolle und so weiter. Schon der Eintritt von Lettland nach Russland war ein ziemliches Fiasko und dann der Austritt, sozusagen Ausfahrt aus Russland in die Mongolei, wie Grenzen aussehen können, das habe ich mir nie vorstellen können. Also einfach ein Gittertor und dann war erstmal nur eine Akkumulation von Autos da. Also war auch keine Straße in dem Sinne, es war einfach nur so ein Platz.
Naja.
Und dann bis wir da wieder dann drin war und dann im Niemandsland und. Also das war immer sehr interessant. Und am Ende dann in die Deutsche Botschaft, der Aufbau eines kleinen Zieltores und so weiter. Und der deutsche Botschafter, der Wolfgang Schäfer damals, hat dann die Checkered Flag gewählt.
Cool.
Wahnsinn. Stark.
Ja, war cool.
Ihr habt ja einen vollen Monat gebraucht, gell? 31 ja. Tage, genau. Und ihr wart ja ein gutes Team. Du hattest ihr hattet einen Arzt dabei, ihr wart also Ingenieure, es war so für alles ja. gesorgt und an alles gedacht. Brauchtet ihr den Arzt?
Ja. In der Wüste Gobi hat dann der Bernd, einer der den Ovali gefahren hat, hat sich ein Brot gestrichen oder irgendwas oder eine Wurst geschnitten und hat sich aber das Messer in den Handballen gerammt.
Oh Gott.
Aber es war jetzt nicht lebensbedrohlich oder sowas. Aber
kein Skorpionbiss oder sowas Spektakuläres?
Nix. Wir haben in der Wüste Gobi sogar gezeltet. Cool. Interessant war auch die Übernachtung in diesen Jurten, also diese typischen mongolischen Zelte, da gibt es ja auch für Touristen sozusagen, kann man übernachten. Und da hatte ich da muss man echt aufpassen, manchmal hat man auch Nachteile, wenn man so sozusagen der Chef von so einer Gruppe ist. Die hatten nämlich mir dann die neueste Jurte sozusagen, der Organisator hat mir die neueste Jurte sozusagen, du kriegst die neue, ja. Aber diese neue Jurte hat so nach Schaf oder Kamel oder was weiß ich gestunken. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, ja. Der Geruch, der war so extrem. Die Alten, die sind ausgedampft sozusagen, ja. Die riecht man gar nicht mehr. Und ja, aber es war wirklich ein Erlebnis.
Da kann es richtig kalt werden nachts, ne?
Ja, wie halt in Wüsten typischerweise ist es also im tagsüber super warm und nachts kann es ja kalt werden, ja genau, auch im Sommer.
Was ist dir so am meisten von dieser Reise in Erinnerung geblieben? Also was war das, was du da mitgenommen hast?
Also was mich wirklich am meisten begeistert hat, und das trifft es vielleicht nicht nur auf die Reise zu, aber in der Reise wurde es wirklich sehr, sehr, sehr deutlich, dass die VW Käfer selbst in Russland, also in der Sibirien, immer wieder freundlich, immer wieder freundlich aufgenommen worden sind. Also da ist so eine Sympathie da, im Übrigen auch waren die Menschen, ich glaube, das ist ja sowieso was man sagen muss, die Menschen in Russland waren super freundlich, haben immer geholfen, dann die Reporter, die da und immer fotografiert und so weiter und so fort. Und wir hatten wirklich sehr schöne Erfahrungen mit den Menschen auf der Strecke, sowohl in Moskau, da trifft man plötzlich jemand und hat der Beziehungen, dann kommen wir plötzlich, parken wir unsere Autos am Roten Platz, ne? Was ja nicht möglich war eigentlich normalerweise, aber das ging dann. das waren eigentlich die schönsten Erfahrungen. Aber mir hat auch wirklich Spaß gemacht, das Fahren selber, muss ich auch sagen.
Glaube ich.
Weil man fährt einfach in das Unbekannte hinein, nicht? Weil man ist ja noch nie dort gewesen. Mhm. Also man fährt ja immer dann in so eine unbekannte Situation rein, muss sich anpassen. So.
Ja. Aber musst du sich mal vorstellen, auf dem Roten Platz parken, ne? Das war eine Sache, das ist ja ganz groß und das sind ja auch Sachen, die sind, muss man mal sagen, heute nicht mehr so möglich, ne?
Die waren damals offiziell auch nicht möglich, aber wirklich, wir hatten unsere Käfer vorher im Kempinski geparkt, in Moskau, das war ziemlich nah am Kreml, also auf der anderen Seite des Flusses und dann ist so ein Enthusiast auf uns zugekommen. Und der hatte scheinbar wirklich gute Beziehungen, hat uns auch in seinem Museum, also der hat gibt so ein richtig Technikmuseum in Moskau, wirklich tolle Sachen, hat uns da Sonderführungen und alles Mögliche organisiert. Und der hat scheinbar Beziehungen gehabt. Und da plötzlich haben uns die Polizisten nicht mehr davon gescheucht, sondern eingewunken. Ja? Also es war echt interessant.
Spitze. Spitze.
Ja.
Das ist so schade, wenn du das überlegst, 2009, das ist jetzt 17 Jahre her, wie die Welt da einfach noch anders aussah. Also das ist ja momentan nicht möglich und wird wahrscheinlich auch eine ganze Weile nicht mehr möglich sein, diese Reise nachzureisen. Und ich finde so, das zeigt halt wieder, also das, was du gesagt hast, der Käfer verbindet die Menschen auf der ganzen Welt. Ja. Und das ist egal, in welchem Land. Du wirst immer irgendwie freundlich begrüßt absolut. Mit dem Fahrzeug.
Ja. Absolut.
Und das finde ich so spannend an unserer Szene.
Ja, und da gibt es auch eine Szene. Wir hatten also sowohl in Moskau, den lokalen Käferclub hat uns empfangen. Das haben wir alles vorher, habe ich vorher organisiert gehabt, sozusagen Kontakte hergestellt. Dann in Kasan, der VW-Club. Auch in Vilnius schon, in Litauen, hatte auch der lokale VW Käferclub uns an der Grenze schon abgeholt. Cool. Und dann sind wir nach Vilnius am Marktplatz gefahren, haben dort parkieren dürfen. Ja, da gibt es auch kleine Anekdoten noch dazu. Also es war einfach wirklich angenehm. Ja.
Was mich noch interessieren würde, du hast eben gesagt, das hast du organisiert. Wie habt ihr denn die Übernachtung organisiert? Also du kannst ja, glaube ich, kaum auf booking.com Jurten in der Wüste Gobi buchen. Wie habt ihr das gemacht?
Also mittlerweile kannst du es wahrscheinlich nicht, aber damals nicht. wir hatten in Breslau und in Vilnius hat man vorgebucht.
Ja, klar.
Da wussten wir schon, dass wir da hinkommen. Mhm. Also wenn wir da nicht hinkommen, haben wir gedacht, dann kommen wir überhaupt nicht weiter. Und in Russland hatte mal in Russland gearbeitet, ein bisschen Russisch gesprochen, hat auch ein bisschen Verbindungen gehabt. Da haben wir dann plus minus ein Tag Hotels vorgebucht.
Okay.
Über eine Agentur schon. Das hat auch funktioniert. Also wir haben das so einhalten können, dass wir plus minus einen Tag dorthin kamen. Und in der Mongolei, die Jurten und in Ulaanbaatar, in der Hauptstadt der Übernachtung, das haben wir dann auch noch über eine Agentur gemacht. Da hatten wir auch einen Guide in der Mongolei. Das war auch rechtlich nötig. Abgesehen davon, wir sind nicht immer an der mongolischen Eisenbahn dann entlang gefahren. Wir sind auch mal abgefahren und haben sehr Sightseeing gemacht und wir hätten da nicht mehr zurückgefunden. Das war schon schwierig, ja. Die Wüste ist schon, da gibt es keine Anhaltspunkte, nicht? Also das ist was anderes. Genau, und in Peking dann hat meine Assistentin das organisiert. Ja.
2009 war ja auch das Jahr, in dem du deinen ersten KDF-Käfer gekauft hast.
Ja.
Hattest du das auch schon im Sinn, dass du, weil du sagst ja, du möchtest immer älter, aber hättest ja auch sagen können, so erst als es wirklich Käfer offiziell zu kaufen gab sozusagen, aber wie kam das, dass du gesagt hast, ach so, war das ein Zufall, dass dir der KDF über den Weg lief oder?
Ja, also ich hatte dann schon versucht, 40er Jahre Käfer, also Nachkriegskäfer, der 48er war der erste, dann habe ich immer umgeguckt nach noch früheren und diese Kraft der Freudewagen, also diese Kriegsproduktion sozusagen, hat mich schon noch sehr interessiert und begeistert und es war also fast unerreichbar, auch damals noch ein bisschen für mich. Und in der Szene, also mit dem Jacek hatte ich mich schon mal in Kontakt gesetzt, der hatte damals schon die ersten Autos sozusagen für den Mac Jones restauriert und das ging da so ein bisschen los, so eine Szene da. Und dann war es doch Zufall letztendlich, dass der Peter Pförtner, ein guter Bekannter von mir, in der Szene auch, der hatte jahrelang einen Käfer in Pforzheim, einen KDF-Käfer in Pforzheim beim VW-Händler dort im Auge. Und der stand da im Keller, wurde ab und zu mal rausgeholt für Firmenjubiläen. Dann gab es da einen Generationswechsel in der Firma und der stand dann plötzlich zum Verkauf und hat der Peter gekauft und hat mich angerufen, ob ich den haben möchte, weil er ihn eigentlich nicht behalten will. Ja? So bin ich zu dem KDF-Käfer gekommen.
Ich würde gerne einmal ganz kurz für unsere Hörer uns ein paar Sachen erklären, denn dieses Thema KDF, glaube ich, ist nicht jedem ganz klar und wir sprachen ja eben schon mal so über Brezelkäfer und über die Seltenheit und auch die Unterschiede von Brezelkäfern. Brezel ist eben nicht gleich Brezel. Und man musste mal, wie ich das vorhin schon sagte, mal unterscheiden eben zwischen diesen frühen Autos, 49, 48. Ich glaube, die ersten Käfer kaufen, richtig kaufen, konnte man erst 47, 48. Da ging das so langsam los in Deutschland. Vorher konnte man diese Autos gar nicht kaufen. Die Autos, die produziert worden sind zwischen Kriegsende, also Frühjahr, Sommer 1945 bis 46, 47. Das waren alles Autos, die hat die britische Regierung bauen lassen, über Major Ivan Hirst bauen lassen, die dann als Reparation letztendlich eigentlich an die Besatzer gegangen sind, um Kurierfahrten zu machen, den Postdienst aufrechtzuerhalten. Es wurden natürlich auch Autos an die Post geliefert, an ja alle möglichen Organisationen eben halt, um Deutschland wieder aufzubauen. So muss man es wirklich ganz klar sagen. Also an einen Verkauf des Autos, an eine Massenproduktion war damals eigentlich noch gar nicht richtig gedacht. Mhm. Und erst 1949 mit Gründung der Bundesrepublik wurde das Werk abgegeben an das Land Niedersachsen letztendlich. Und es wurde ein Generaldirektor eingesetzt, der Heinrich Nordhoff, über den haben wir auch schon in vorherigen Folgen, glaube ich, mal gesprochen. Aber erst dann, 1949, begann der Export und der offizielle, wirklich große Verkauf. Also ab 1949 gibt es denn eigentlich als Käfer in etwas nennenswerteren Stückzahlen. Und diese ganzen Autos davor, wenn wir eben halt über 48, 47, 46 sprechen, das ist eben halt wirklich schon sehr früh. Jetzt kam was ganz Spezielles auf, nämlich der KDF-Wagen. Und das ist nochmal was ganz anderes. Und ich würde euch das ganz einmal ganz kurz erklären, was der KDF-Wagen ist. Die Idee hinter diesen Volkswagen, das war eine uralte Idee ja schon. Das ist keine Idee gewesen der Nazis oder auch keine Idee gewesen von Porsche, sondern eben halt ein alter Menschheitstraum, wenn man so will, dass Leute eben halt ein Auto fahren können, ein billiges Auto fahren können. Dieser Gedanke wurde von den Nazis, von Adolf Hitler aufgegriffen. Es wurde eben halt dieser Wunsch geäußert, wir wollen einen Volkswagen haben. Professor Porsche hat diesen Volkswagen dann konstruiert, hat ein Exposé für einen Volkswagen vorgelegt. Adolf Hitler hat diesen Auftrag angenommen oder hat diesen Auftrag erteilt, sagen wir so. Er hat Porsche erteilt, diesen Auftrag erteilt, einen Volkswagen zu bauen. Und so sind die ersten Volkswagen sind dann gebaut worden ab 1939. Und die Nazis kamen ganz schnell auf diese Idee, dieser Wagen wird nicht verkauft. Verkauft im Sinne, wie man heute einen Golf kaufen kann. Sondern dieser Wagen sollte erspart werden. Das heißt, es gab ein System, dass Arbeiter sparen konnten, Sparmarken kaufen konnten, 5 Mark die Woche, und konnten sich so diese 990 Reichsmark zusammensparen. Und erst der eben halt diese Sparkarten vollgeklebt hatte, durfte denn so einen Wagen haben? Das war die Idee dahinter. Letztendlich muss man sagen, es hat keiner von diesen über 300, ich glaube 400.000 Sparern jemals sein Auto bekommen. Und die Leute haben gespart von 1938 bis 1945. Bis zum Kriegsende gab es Leute, die auf diesen Wagen gespart haben und haben diesen Wagen nie bekommen. Es wurden von diesem KDF-Wagen etwa 600, 650 Autos gebaut. Und diese Autos sind allesamt in Hände gegangen von Nazi-Grüßen, Parteigrüßen von einigen Kulturschaffenden etc., aber sie sind nicht wirklich in private Hand gekommen. Und so sind diese KDF-Wagen heute extrem selten. Ich komme jetzt mal gleich zum Schluss, ich will euch nicht langweilen, aber nur um kurz klarzumachen, worum es geht. Die Produktion begann 1938. Wir kennen aktuell 3 Autos von 1938. Davon stehen 2 in Wolfsburg, ein Cabrio, eine Limousine, steht in Wolfsburg im Museum. Der älteste Käfer, der Nummer 6, steht bei mir in der Sammlung von Christian Traugott Grundmann in Hessisch-Oldendorf. Der viertälteste Wagen der Welt ist ein 1939 Auto, steht heute in Hamburg. Und was Richard gerade sagte eben halt, das ist 1939. Wenn ich es richtig weiß, kennen wir von 1940 gar kein Auto. Und dann geht's weiter mit 41. Ich glaube, da gibt's ein Auto oder 2 Auto zurzeit. Und dann geht's nachher weiter mit 43, 44, 45. Das sind die Autos, über die wir jetzt gleich sprechen oder gerade angefangen haben zu sprechen. Denn Richard hat eben halt so ein 1943er Auto. Das habe ich jetzt nur mal so ausgeführt, damit euch ganz kurz klar wird, worüber wir hier eigentlich sprechen.
Ja, vielleicht zur Ergänzung noch, Helge. Also ist eigentlich offiziell so, die Produktion im Volkswagenwerk, die begann 1941. Also die im Volkswagenwerk, da wurde ein extra Werk nach dem Programm, was du beschrieben hast, wurde ja das Volkswagenwerk gebaut dann, das ja heute noch existiert, vergrößert worden ist natürlich. Und die Produktion von den sogenannten Kraft durch Freude Autos, KDF-Wagen, die begann erst 1941 im September.
Richtig, danke, dass du noch zum Hinweis, weil ich habe mir das nochmal notiert gehabt extra. Ihr müsst euch vorstellen, diese Autos eben halt vorher, also 38, 39, 40, das sind Autos, die wurden mehr oder weniger zum einen tatsächlich bei Porsche gebaut, ja, also in der Villa von Porsche gebaut. es waren Prototypen, die in der Villa von Porsche gebaut worden sind. Muss man sich mal vorstellen, ne?
Ja, es waren so Batches von 30 Prototypwagen. Einer davon, den der Christian und Drago Grunmann haben, die Nummer 6. Und dieser 39er Wagen, der im Prototypmuseum steht, der wurde scheinbar zwischendurch noch, da gab es noch eine Zusatzserie Prototypen. Und eigentlich ein wirklich 41er kenne ich persönlich nur einen echten, der jetzt im Besitz von Ondra Brom ist in Prag, der auch früher an einen Komponisten abgegeben worden ist in der Zeit, wie du Heuge, wie du beschrieben hast. Also da haben Nazi-Großen gewisse Organisationen, Rotes Kreuz und Kraftfahrkorps und so weiter, haben die Autos bekommen. Vielleicht noch eine Sache, die ist, wird auch in der Literatur immer wieder falsch dargestellt. Es wurden, wie du sagst, 630, glaube ich, KDF-Wagen mit dem niedrigen Fahrgestell, also dem normalen, was man jetzt noch als Käfer-Fahrgestell kennt, gebaut. Aber es wurden auch noch 570 sogenannte Typ 82E beziehungsweise Typ 92, also hochgestellte auf dem Kübelwagen-Fahrgestell mit Vorgelege hochgestellte Käfer gebaut, also mit Käfer-Body. Aber mit dem Chassis vom Kübelwagen, was ja fast identisch ist, bis auf die Achsschenkel und das Vorgelege. Und die wurden praktisch zu fast 100% an die Wehrmacht ausgeliefert als Militärfahrzeuge. Und insgesamt würde ich mal sagen, wenn man das KDF-Thema dann insgesamt sieht, sind es knapp 1200 KDF-Wagen, so in der einen oder also anderen Ausführung, gebaut worden. Und nur mal ein Gefühl zu kriegen, wie viel das noch gibt. Ich habe mir die Mühe gemacht, zusammen mit Experten, anderen Experten, so ein Register zu halten, was da existiert. Und es sind um die 60, sage ich mal, wo man davon ausgehen kann, dass es relativ komplette Autos sind. Also das sind schon super selten.
Und du hast ein 43er Auto. Die Szene nennt diesen Wagen immer den Rooftop-Käfer oder den Rooftop-KDF-Wagen. Mhm. Also der Wagen, der auf dem Dach stand. Mhm. Was hat es denn damit auf sich? Der Käfer, der auf dem Dach stand, der KDF-Wagen, der auf dem Dach stand.
Ja, ich habe, um das klar zu sagen, ich habe eigentlich 4 KDF-Wagen im Moment. Hatte auch mal schon 5, aber einen abgegeben. Und dieser Rooftop, und jeder von diesen KDFs hat immer eine eigene Geschichte. Man muss ja erst mal rankommen.
Klar.
Ja, klar. Die eine haben wir schon erzählt von dem ersten aus Pforzheim. Aber da vielleicht noch, bevor ich auf den Rooftop eingehe, noch eine kurze Anmerkung zu dem. Der Wagen, der kam auch in den 50er Jahren mit Studenten aus Prag nach Deutschland und blieb da irgendwo liegen in der Nähe von Pforzheim und wurde dann zu diesem VW-Händler gebracht. Und der Witz war, der VW-Händler hat es dann erkannt, Ende der 50er Jahre, dass das so ein ganz alter ist und hat den Studenten einen neueren Käfer gegeben und ausgetauscht. Absolut. Und so kam der damals an diesen KDF-Käfer.
Ja.
Weil die nämlich eigentlich sehr, sehr gut im Osten, also hinter der damaligen Grenze überleben konnten. Die blieben ja sowohl von der Wehrmacht als auch von anderen Nutzung einfach in Orten liegen. Manchmal in der Nähe, mein Käfer blieb in der Nähe von Leningrad, Petersburg liegen und wurde da gefunden und so weiter. Und weil die keine anderen Autos, guten Autos hatten, ja. Und so haben die überlebt. In Deutschland wurden die meisten verschrottet, ja.
Das wollte ich gerade sagen. Also es ist tatsächlich so, nochmal an unsere Hörer wieder, es war Krieg.
Ja.
Und diese Autos sind an, wie wir schon von sagten, an Nazi-Größen gegeben worden. Diese Autos sind natürlich während des Krieges beschlagnahmt worden. Die sind, wurden erbeutet von den anderen Armeen, also insbesondere von den russischen Armeen. Ja. Diese Autos wurden eben halt Richtung Osten gefahren, also auch eben halt erstmal auf den Feldzug hin, Richtung Osten, nachher wieder zurück. Und so sind tatsächlich diese VWs alle im Osten, in Russland, Tschechien, Polen und so weiter stehen geblieben und dort gefunden worden.
Ja.
Und deswegen haben wir dann ab 1989, 90, also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, sind dann diese Autos hier wieder zu uns in den Westen gekommen. Darin liegt es einfach. Also der Großteil dieser alten Autos, dieser alten KDF-Wagen, waren tatsächlich in Osteuropa.
Ja. Also der Rooftop, der kam, Rooftop Käfer, das ist eine ganz nette Geschichte auch, der wurde in Litauen gefunden. Und zwar montiert oben auf dem Dach einer Autowerkstatt. Mit Beleuchtung, also mit Innenbeleuchtung, so als Werbeschild. Ja. Bis einer, der Arunas hieß der hat es dann, der hatte auch übrigens den ganz alten VW Käfer von dem Christian und Dragot Grundmann gefunden. Die Nummer 6, der war nämlich auch aus Litauen. Aber der Arunas hat den dann erkannt als KDF-Wagen und auch dort fand dann ein Austausch statt. Der wurde abgenommen und es kam dann so ein Mexiko-Käfer, gibt's Fotos davon in weiß, der wurde dann da scheinbar oben wieder montiert. Und der Arunas hat mir den dann ein paar Jahre später angeboten. Aber der Wagen war dann auch schon im Internet, in den damaligen Plattformen publik und war natürlich immer ein super interessantes Auto. Im Moment ist der jetzt in der Restauration. Ich habe mich entschlossen, vor 2 Jahren den doch zu restaurieren jetzt. Und er ist jetzt beim Jacek in Warschau und wird komplett restauriert.
Man muss sagen, sah ziemlich wild aus, ne? War orange angemalt, ganz anderen Scheinwerfern, anderen Rückleuchten und so weiter. Sah wild aus, aber...
Die Scheinwerfer, das war interessant. Also ich hatte ja, wie gesagt, ich hab mehrere aus Russland organisiert. Einen habe ich aus Moskau geholt und einen aus Kasan, KDF-Wagen. Und alle diese KDF-Wagen hatten diese komischen Froschaugen vorne. Mhm. Grund war einfach der, diese schrägen Scheinwerfer, die ich ja so liebe, wie ich schon erzählt habe, die gab es natürlich in Russland, Tschechien, Ostdeutschland und so weiter kaum. Als Ersatzteile. Das heißt, die haben dann, gerade in Russland, haben sie sozusagen mit Plastik oder Metall oder so, haben die so Froschaugen angebracht, damit sie die glatten, geraden Scheinwerfer von einem Moskvitch oder was weiß ich, welcher Marke montieren konnten. Das hatten die alle. Ja.
Die mussten fahren, ne? Das waren benutzt, das sind Autos, die wurden benutzt. Ne? In den 50er, 60er, 70er Jahren waren das ganz normale Autos. Ne?
Absolut. Und alle diese KDFs, also nicht der Rooftop, aber die zwei aus Kasan und Moskau, die waren noch fahrbereit. Die waren natürlich modifiziert, da waren Teile aus Aluminium oder aus Metall gefräst sozusagen eingebaut, Benzinpumpen nachgebaut, also Wahnsinn, ja. Ölkühler eingebaut, also es waren Motoren, die richtig kreativ waren, aber oft noch die originalen Blöcke.
Ja. Bringt was zum Ende, aber es war tatsächlich so eben halt. Also es gibt so Geschichten von Schwimmwagen, die als Traktoren eingesetzt worden sind bei irgendwelchen Bauern, also wegen dem Vierradantrieb und so weiter, sind solche Dinge auf Feldern gefahren, noch in den 80er Jahren. Also ganz gibt es ganz verrückte Geschichten.
Wie war denn das mit der 46er Brezel, mit der du von Eugene nach Milwaukee gefahren bist 2013? Ist das, hast du das Auto dort gekauft? Wie, erzähl mal. Ja. Und vor allen Dingen, wie viele Kilometer in wie vielen Tagen? Finde ich auch echt sehr sportlich.
Ja, das war. Also da hatte ich hatte auch nach der Zeit in China hatte ich eine Phase, wo ich sozusagen mal die Firma gewechselt hatte und bin dann nach USA gegangen. Mit meiner Frau zusammen nach Milwaukee und habe dort für die Firma General Electric einen großen Geschäftsbereich geleitet, wieder in der Medizintechnik, das war eigentlich mein Hauptthema, bevor ich nach China gegangen bin. Und ist es auch mein Hauptthema geblieben, die ganze Zeit. Hat mich sehr motiviert, medizintechnische Produkte zu entwickeln und zu verkaufen. Ja, und da war ich bei General Electric in Milwaukee und in der Zeit hatte ich auch ganz gute Kontakte zu Käferfreunden und Käferenthusiasten in den USA. Und ich erinnere mich gut dran, da habe ich dann mal den Bekannten, vielleicht in der Insider bekannten Mac Jones besucht in den USA und der hat ja eine sehr große Sammlung von richtig schönen Autos mal gehabt, auch sehr viele KDFs, aber eben auch diesen 46er Käfer, den er damals aber hochgestellt hatte, weil er wollte sozusagen auch so ein geländegängiges Fahrzeug haben. Und im Zuge des Besuches haben wir uns da dann geeinigt drauf, dass er den abgibt. Und aber der stand nicht bei ihm in Tennessee, sondern in Eugene, Oregon, beim anderen Käferenthusiasten. Und dann haben wir praktisch, bin ich da erstmal hingeflogen und haben wir den Käfer niedriger gesetzt. Mhm. Also das haben wir am Wochenende gemacht. War auch ein schöner Event. Es waren auch Busvorgelege, es war nicht so originales KDF oder so, sondern Busvorgelege. Und dann war er erstmal auf der normalen Höhe. Und dann hatte ich auch wieder wenig Zeit, weil ich war viel unterwegs auch. Und aber an einem Wochenende von 4th of July, also ist ja ein Feiertag in den USA, und da typischerweise noch ein Brückentag dazu, da gab es einen Slot von 4 Tagen. Und da habe ich gesagt, okay, ich fliege hier drüber und dann fahre ich den Käfer zurück nach Milwaukee.
Allein oder mit deiner Frau?
Alleine. Nee, also meine Frau hätte den Stress, also das hätte sie zu stark gestresst, weil es war der Originalmotor noch, also genauer gesagt, ein noch früherer war es der Originalmotor von 1944 drin und es war schon mal irgendwo restauriert in dem Sinne, aber es war jetzt nicht top restauriert, ja, und dann bin ich da beim Brian, der in Eugene dann übernachtet einmal noch und dann morgens losgefahren. Und das war eine heiße Tour, weil ist ja dann, das ist ja für mich ein neues Auto und man hört dann jedes Geräusch, also alles hört man dann. Und dann plötzlich, wieso geht er jetzt so komisch und so. Aber er hat durchgehalten, es waren 4000 Kilometer in 4 Tagen.
Wahnsinn.
Und zwar über die Rocky Mountains, ne? Also Eugene liegt Wahnsinn. An der Westküste, also in Oregon. Ich habe versucht, nicht nachts zu fahren, weil die Lampen natürlich auch moderat nur funktionierten, also 6 Volt. Bin dann oft, einmal musste ich nachts fahren, da bin ich dann mehr oder weniger hinter den roten Lichtern der Trucks hergefahren, das ist die Straße gut zu erkennen. Aber es war herrlich, also ein schönes Erlebnis. Wunderbare Landschaften, hat er auch mal die USA sozusagen auch am Boden erlebt, sozusagen. Lange Strecke, ich liebe lange Strecken zu fahren. Und hat alles funktioniert. Und da ist mir so, was mir da aufgefallen ist, war dann letztlich an Parkplätzen die Größe des Käfers verglichen mit den SUVs damals schon in den USA. Also da hat man dann erstmal gemerkt, wie klein dieses Auto doch damals war. Ne?
Lange Strecken. Bist ja dann auch nochmal gefahren, auch nochmal 4000 Kilometer 2015. Da bist du von Erlangen nach Bukarest und wieder zurück in einem 49er Standard. Ist das der Standard gewesen, mit dem du auch die Erlangen-Peking gemacht hast?
Nein, der Erlangen-Peking war der 49er Standard, der graue, der aus meiner Heimat kommt, ein VW-Händler-Wagen. Und der mit dem blauen bin ich dann nach Bukarest gefahren.
Ah, okay.
Gut, das war auch so eine Bekanntschaft, die ich hatte aus den USA. Und die haben mich dann an der Grenze abgeholt. Ich bin ja allein gefahren, auch an der Grenze Ungarn-Rumänien abgeholt. Dann sind wir durch Siebenbürgen, schöne Tour, dann über die Berge drüber. Da hat ja der Ceausescu in der Zeit, als er in der Regierung war, so eine Passstraße gebaut über die Hohe Tatra, glaube ich, heißt sie da unten. Eine totale Serpentinenstrecke. Um Siebenbürgen, um mit dem Militär möglichst schnell nach Siebenbürgen zu kommen, wenn da aber irgendwas mal wäre. Ja? Und die Strecke ist herrlich und geht über 2000 Meter. Und da sind wir dann zu dritt gefahren.
Zu dritt in einem Auto?
Zu dritt im Käfer, ja.
Oh Gott.
Ja. Es war ein Ehepaar, meine Freunde, und die haben wir dann eingeladen an der Grenze. Und dann sind wir nach Bukarest gefahren.
Irre.
Ja.
Wie viele Tage seid ihr da unterwegs gewesen? Das war ein bisschen entspannter.
Ja, das war ein bisschen länger, das war entspannter, es war mehr Sightseeing und so weiter. Nur die Rückfahrt, die habe ich dann wieder mal etwas heftiger angegangen. Da bin ich ja von Bukarest bis nach Wien. Es waren 1100 Kilometer, auch in einen Tag gefahren. Und aber die Käfer, die fahren, also 100 maximal, nicht? Aber
1100 Kilometer mit einem Käfer. Also, das ist ja nicht mal ein Käfer eigentlich. Also, wir sprechen hier über einen 48er Standard.
Ja, ja. Ja, klar. Und der
fährt ich fahr keine 1100 Kilometer mit einem modernen Auto an einem Tag. Also, gar
nicht. Echt?
Nee.
Doch.
Ohne mich.
Ciao, wir sind oft in Sylt. Ich bin oft schon auch mit dem Käfer und mit Bus nach Sylt gefahren.
Ja.
Also, von uns hier unten in Bayern, nicht? Also, es sind ja auch schon 800 Kilometer fast.
Ja, Wahnsinn. Wenn ich nach Hockenheim fahre zum Autorennen irgendwie mit meinem Bus, dann bleibe ich oftmals in Frankfurt stehen, also kurz vor Hockenheim. Nach 500 Kilometern, weil ich dann einfach keine Lust mehr habe, dann reicht es mir. Nach 500 Kilometern reicht mir meistens.
Mhm, genau.
Du hattest vorhin schon angesprochen, dass du ein Platzproblem hattest. Ich erinnere mich noch an Fotos. Ich glaube, da waren so 3 Reihen mit jeweils 2 Autos oder irgendwie so. Die standen, wie du gesagt hast, dicht an dicht. Man musste, wenn man an den hinteren wollte, den vorderen an der Stoßstange rausziehen.
Ja.
Du hast dich dann entschlossen, das vernünftig anzugehen.
Naja, ich hab dann wirklich lange gesucht, ein altes Gebäude. Ich bin ja sowieso auch noch nicht nur Anhänger alter VW Käfer, sondern ich liebe auch denkmalgeschützte Gebäude. Auch unser Haus hier in Erlangen ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, das wir renoviert haben. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann habe ich gesucht nach alten Garagen oder Fabrikgebäuden. Aber in unserer Gegend hier, in so einem Ballungsgebiet wie Erlangen, Nürnberg, ganz schwierig zu finden. Was ich gefunden habe aber, war ein altes Straßenbahndepot, das sozusagen entkernt wurde, weil es letztendlich dann zu einer Eigentumswohnungsgarage gemacht worden ist. Also da waren da Gleise drin und so weiter, große Tore. Und was ich auch gefunden hatte, aber da komme ich gleich nochmal zurück zu diesem Straßenbahndepot, und was ich eben auch gefunden hatte, war eine alte Kasernenhalle. Die wollte ich wirklich kaufen, mit 10 Toren, nicht so amerikanisches Stil von 48, 1948. Das hat sich Stadt Fürth mir dann nicht verkaufen wollen. Wir haben es dann irgendwann abgerissen. Also gut. Schade. Okay. Also war etwas frustriert, und dann kam der Entschluss bei mir, dass ich ein Grundstück mir kaufe und dort eine im alten Stil sozusagen, im Stil eines VW-Betriebs der 50er Jahre eine neue Halle baue. Und alte Komponenten dort einbaue, von Tor, Türen, Tore, Lampen und so weiter. Und die hatte ich dann interessanterweise alle aus diesem alten Straßenbahndepot geholt. Also bei mir im Museum sind die Lichtschalter aus Bakelit, aber das sind nicht die neuen, die man da jetzt irgendwo in so Shops kaufen kann, sondern das sind die alten, 100 Jahre alten aus diesem Straßenbahndepot, die ich feinsäuberlich gereinigt habe, weil da waren 3 Schichten Wandfarbe drüber und so weiter. Aber mein Elektriker meinte, die sind besser als die neuen.
Man muss da, glaube ich, kurz, du sagst es so, diese Bakelitschalter, ich glaube, so jüngere Menschen kennen die gar nicht mehr. Also das sind so Drehschalter, die kennt der eine oder andere vielleicht noch von seiner Oma zu Hause.
Ja.
Und die klacken immer so schön, wenn man die umlegt.
Im Keller wird immer die Uhr zumachen.
Im Keller sind die meistens übergeblieben.
Genau. Und das ist wirklich, du hast ja auch die Aufputzleitung und sowas, das ist ja alles wirklich wie damals, und ich finde es halt so toll, dass du diese alten Komponenten dafür verwendet hast. Wie bist du denn da dran gegangen? Bist du da bei diesem Straßenbahndepot und so, bist du da zu den Eignern, hast gesagt, hier, ich habe Interesse an dem Tor, oder wie lief das?
Ja, also die Bakelitschalter sind Sondermüll.
Okay.
Das ist interessant, weil Bakelit auch, glaube ich, ein bisschen Asbest beinhaltet. Keine Ahnung, aber gut, wenn man sie nicht kaputt macht, dann kommt auch keins raus. Also die haben das alles weggeworfen. Das ging auch so Feuerschutzkästen, die da oft in solchen Fabrikgebäuden waren, kleine Pulte, Schreibpulte und all die Sachen habe ich lad mal auf, ja, Anhänger hingefahren, und dann, das ging ziemlich locker, weil die waren vor, wenn es weg waren. Und die Außentore habe ich wieder woanders gefunden, beim landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Landshut. Also wir sind da ziemlich, Freund und ich, ziemlich rumgegurkt und haben da Sachen zusammengeholt. Die Lampen oben, die langen Neonlampen sind auch aus dem Straßenbahndepot. Ja, und so hat sich das... Aber es gibt ihm wirklich einfach einen anderen Eindruck, als wenn das jetzt eine neue Halle wäre. Und viele Leute glauben gar nicht, dass es ein Neubau ist. Also auch von außen schaut er aus wie eigentlich wie ein altes Gebäude.
Das sieht komplett aus wie 1950. Ich finde
ja, aber ich habe es ja nach dem Buch auch designt. Also da gibt es ja dieses Buch, die VW rausgebracht hat, wie Betriebe zu bauen sind.
Ja.
Im 1950 schon. Also Corporate Design, so nach dem Motto. Und nachdem habe ich genau nach dem Maßen habe ich dieses Gebäude gebaut.
Ja.
Und das führt dann dazu, dass diese Breite von, glaube ich, 14 Meter, das führt dazu, dass man sozusagen links und rechts jeweils einen Käfer hinstellen kann und innen immer noch rausfahren kann in der Mitte.
Mhm.
Und das ist einfach herrlich. Also ich will ja auch fahren. Also ich will ja nicht, dass ich dann wieder rausziehen muss und umschichten und so weiter. Also es ist ein Museum eigentlich, aber doch eigentlich auch eine Garage. Ne? So heißt es ja auch.
Ganz, ganz toll. Wir werden auch die Bilder verlinken wieder. Die Bilder zu unserer ganzen Geschichte, ihr findet ihr wieder auf Instagram und auf Facebook nachher. Das ist wirklich ganz toll. Müsst ihr euch angucken.
Auf jeden Fall. Also mich hat die Halle wirklich fasziniert. Ich habe auch jetzt gesehen, du hast deine Sammlung auch ein bisschen dezimiert. Wahrscheinlich, also weil es auch zu voll wurde. Und ich finde auch, das darf gar nicht so voll werden. Du hast ja innen drin auch so eine kleine, also man muss mal sagen, dass wie das aufgebaut, Richard, erzähl du, wie das aufgebaut ist. Das ist ja nicht nur eine Halle.
Ja, das ist eine Halle und in der Halle ist ein kleiner Teil abgetrennt für eine Werkstatt, also mit Hebebühne.
Und ein Bürobereich.
Und ein angebauter Bürobereich, der praktisch sozusagen an die Grundstrukturhalle von 14 mal 24 Meter noch angebaut ist und niedriger ist. Ja. Genau. Und was jetzt noch dazu kommt, by the way, um das zu erwähnen, jetzt habe ich mir überlegt, dass ich außen noch eine Tankstelle aufbaue. Außen. Mhm. Die meisten machen ja innen Tankstellen. Habe ich auch schon ein paar Tanksäulen innen drin, aber jetzt wollte ich mal außen eine Tankstelle noch aufbauen. Genau. Aber zurück zu der Anzahl der Käfer und der Autos. Ich hatte mal 6 Bandor-Busse und 15 VW-Käfer. Ich habe es jetzt auf 14 reduziert. Und die Busse habe ich von 6 auf 3 reduziert. Weil ehrlich gesagt, ich bin auch lieber ein VW-Käferfahrer als ein VW-Busfahrer. Mhm. Irgendwie liegt das vielleicht auch an meiner Größe. Oder gerade bei den Bahndors, da muss man dann immer unten durchschauen, also unterm Fenster. Und ist irgendwie für mich nicht so eine bequeme Langstrecken-Fahr-Experience. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich beschränke mich da auf ein paar, die mir sehr viel wert sind, auch emotional wert sind. Einer der ganz frühesten, zum Beispiel Fensterbusse von 1950, also wirklich Fensterbusse. Ich glaube, das ist der dritt- oder viertälteste, der bekannt ist, den wir aus Schweden aus dem Wald geholt haben. Also solche Sachen habe ich behalten, komplett restauriert, habe ich behalten, aber
sorry, ich werde so Sachen in Nebensätzen mal eben gesagt, das ist aber gut, lassen wir mal laufen.
Ja, also wie gesagt, und in dem Museum, um das nochmal kurz zu beschreiben, da stehen eben die Autos, die Käfer jagdmäßig sozusagen geordnet drin und die Busse auf der anderen Seite und ich glaube, jetzt ist der Füllgrad ganz gut. Wie du selber sagtest, Georg, es war vielleicht zu voll dann. Oder es wird zu voll und dann muss man da umrangieren und so weiter. Und das war jetzt nicht so gut.
Hm. Das ist ja deine Halle oder dein Museum ist ja auch Austragungsort des KDF-Only-Treffens, das du ins Leben gerufen hast. Das erste Mal 2017, dann 23 und 27, glaube ich, soll das dritte sein.
Hm.
Wie bist du denn da drauf gekommen und was hast du davon erwartet? Also ich habe gedacht so, als du das erste Mal mir die Einladung da geschickt hast zum KDF-Only-Treffen, habe ich gedacht, okay, wie viele Autos erwartest du da? Und da sind ja wirklich auch Autos aus der ganzen Welt hingekommen.
Das war ein Experiment. Ich meine, Käfertreffen, ich konnte kein großes Käfertreffen organisieren, so nach dem Motto wie jetzt Hessisch-Oldenburg oder Bad Kampel. Das wäre für mich, wir haben in unserer Gegend hier, muss ich dazu sagen, ist nicht so wie Ruhrgebiet oder da oben in Hannover, da gibt es ja unheimlich viele Käferenthusiasten. Also ich habe hier das Gefühl, in unserer Gegend, das sind, ist sehr limitiert. Ja. Mhm. Gibt schon einen Käferclub Nürnberg und so weiter und so fort, aber ist nicht so hardcore wie wenn man so Wuppertal oder solche Sachen nimmt. Ne? Ich bin dann immer, ich war relativ stark auf mich allein gestanden, haben wir gedacht, und was machst du? Also, Und da ich wirklich eine ja, fast schon ein Fable habe für diese KDF-Wagen und auch unheimlich viel gelesen habe drüber und zusammensammle und so weiter, haben wir gedacht, probieren wir doch einfach mal, und das Register auch hatte, wo die ganzen, wo für mich alleine die ganzen Besitzer eigentlich der damals existierenden oder bekannten auch da waren. Also dann habe ich mal versucht anzuschreiben. Und da kam doch eigentlich relativ positives Feedback zu so einem Meeting, das man aber relativ privat halten sollte, weil wir da nicht also dann tausende von Leuten rumschnurren müssen können, das geht einfach nicht. Ja, die Autos sind super wertvoll und selten und oft wollen die Leute da auch nicht so richtig das zeigen. Und so entstand dann der Gedanke eines recht privaten Treffens, wo praktisch nur also Besitzer von KDF-Wagen teilnehmen konnten mit den Autos oder auch, wenn sie aus ganz weit herkamen, kamen sie dann auch teilweise auch ohne Autos. Und dann haben wir Poster, habe ich Poster vorbereitet für das Auto, wo der Besitzer dann sozusagen zu Hause hat lassen müssen. Und oder Toyota Museum, der KDF, der im Toyota Museum steht, die haben dann auch Bilder geschickt und so weiter. Ja, und dann hat das erste Treffen war dann wirklich sehr, sehr erfolgreich. Da kamen 19 Autos und noch einige zusätzliche Besitzer von KDF-Wagen zusammen. Auch Hermann Walter war damals noch da. Dazu, war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Christian kam mit zwei und so weiter. Also das war ein ganz tolles Erlebnis. Auch aus USA kam der Dick Christiansen mit seiner Familie, der auch einen KDF-Wagen besaß. Der jetzt in meiner Sammlung steht übrigens, aber dazu vielleicht später. Also es war wirklich ein total familiäres Erlebnis mit Ausfahrt. So eine schöne Schlange von 15 oder so, die da mitgefahren sind, KDFs hintereinander in der Fränkischen Schweiz, also in unserer Umgebung hier. War doch sehr, sehr, sehr schön und erfolgreich und hat dann auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, das machen wir doch nochmal, da können wir nochmal machen, in 4-Jahren-Rhythmus, also der übliche VW-Rhythmus, 4 Jahre. Genau, und dann war das 1923 in einem 5-Jahres-Rhythmus, also wegen Corona.
Pandemie geschuldet.
Genau, Pandemie geschuldet, so wie HO auch, Hessisch Oldendorf auch. Genau, und jetzt in 2027 versuche ich wieder eins zu machen. Und in 2023 waren wir dann schon 21 originale KDFs. Also es, und da kam sogar der Lloyd Key aus USA mit seinem Käfer. Das war also schon interessant. Der stand bis einen Tag vorher in Belgien noch im Zoll, ja. Aber er kam
an. Überleg mal, du schiffst dein Auto aus den USA nach Deutschland, um auf so einen wirklich kleinen, exklusiven Treffen teilzunehmen. Ne?
Also, er hat verschiedene Treffen gehabt, nicht bloß zu meinem Treffen, aber war schon eines der wichtigen Sachen. Ja? Ja. Genau.
Mhm. Aber es ist cool, du hast ja ein Drittel der momentan bekannten KDF-Wagen zusammenbekommen. Das ist schon über ein Drittel.
Also, weltweit.
Ja.
Weltweit.
Ja. Ja.
Wahnsinn.
Ja. Schöne Autos. Ja.
Dazu gibt es auch ganz tolle Videos von dieser Ausfahrt oder Ausfahrt hin. Ganz tolle Videos. Müssen wir auch mal verlinken, Georg.
Können wir in die Shownotes packen, ja.
Da ist ganz besonders, finde ich, immer der Sound, weil bei den KDF-Autos oder bei den Brezeln auch, aber bei den KDFs besonders, ist das Getriebe immer lauter als der Motor. Ne? Da heulen die Autos so vorbei. Das macht immer so ein Heulgeräusch, das Auto vorbeifährt.
Ja, gerade von den hochgestellten, also von den Typ 82e, und Typ 92, also die Kübelwagen vorgestellt haben, die haben ja ein anderes Differential. Ne?
Ja.
Und da, wenn man in die Kurve fährt, dann hört man die einzelnen kleinen Getriebesteinchen oder diese nierenförmigen Teile, die da die Kupplung zulassen oder nicht zulassen von dem Differential, doch recht heftig.
Ja.
Klasse. Das war ein spannender Exkurs in die Welt der ganz, ganz frühen Käfer und mal was komplett anderes als das, was wir bisher in Vintage Wolfsburg hatten. Das wird auch in Zukunft so sein. Wir werden immer wieder Leute da haben, die sich für ganz originale Autos interessieren, sei das jetzt auch so Exoten, ich sag mal Exoten, 4L, 412, SP2, weil wir einfach eine schöne bunte Mischung anbieten wollen. Richard, vielen Dank für deine Zeit. Es hat super Spaß gemacht, Für mich war da auch vieles Neues dabei, weil ich einfach in dieser ganz uralten Welt doch nicht so tief drin stecke. Ja. Und ja, wie Helge schon gesagt hat, ihr werdet Bilder sehen können auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram und Facebook.
Ich glaube, wir hätten noch viel mehr erzählen können sicherlich, aber ja, auch mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genau, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, liked uns, bitte gebt uns ein Feedback, ob euch das Ganze gefallen hat, was ihr gerne noch gehört hättet, und wir freuen uns auf euch. Vielen, vielen Dank.
Und abonnieren, ganz wichtig, dann verpasst ihr keine Folge, einfach auf Folgen drücken, dann kriegt ihr automatisch die neueste Episode reingespielt.
Genau, alle 14 Tage donnerstags.
Da hören wir uns auch wieder. Richard, vielen Dank.
Tschüss. Ich bedanke mich.
Vielen, vielen Dank, Richard.
Macht's gut, ihr da draußen.
Tschüss, ihr alle.
Tschüss.
Das war Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.